Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ein wichtiger Hinweis vorab: Dieser Podcast wurde erstellt mit Unterstützung von GGPT, Notebook ML und Ideogram.ai für das Beitragsbild. Und jetzt geht's los. Stell dir mal folgendes Szenario vor: Du wachst morgens auf, machst dir ganz entspannt einen Kaffee und öffnest die Website deines örtlichen Sportvereins.
Ja, um vielleicht kurz einen Termin nachzuschauen.
Genau. Oder auch die Seite von deinem eigenen Unternehmen. Doch statt der Startseite grinst dich da plötzlich ein Totenkopf an. Daneben ist dann eine Lösegeldforderung, meistens in irgendeiner Kryptowährung. Und während dir quasi der Kaffee im Hals stecken bleibt, realisierst du auf einmal: Moment mal.
Ich bin ja haftbar.
Richtig. Du realisierst, dass du als Vorstandsmitglied oder als Geschäftsführer jetzt gerade persönlich für den Abfluss von hunderten Nutzerdaten verantwortlich bist.
Ein absoluter Albtraum.
Definitiv. Also, schön, dass du heute dabei bist. Wir widmen uns heute nämlich der massiv unterschätzten Realität hinter dem Betrieb einer eigenen Website.
Dieses Szenario, das du da gerade beschrieben hast, das ist leider absolut alltäglich. Und das Ziel unserer heutigen Unterhaltung ist es, einfach mal ein für alle Mal mit so einer extrem gefährlichen Illusion aufzuräumen.
Welche Illusion meinst du genau?
Also, dass eine Website heute noch irgendwie ein digitaler Flyer ist, das ist sie schlichtweg nicht mehr. Man druckt die nicht einmal und hängt sie dann ins Schaufenster.
Richtig. Wer heute eine Domain registriert, der stellt ja nicht nur ein Bild online.
Exakt. Wer ein System öffentlich zugänglich macht, betreibt ein hochkomplexes technisches Konstrukt. Und das zieht halt eine echte Lawine an technischer und rechtlicher Verantwortung nach sich.
Lass uns genau bei dieser Illusion mal ansetzen. Wer sich in der IT bewegt, der weiß natürlich, dass so ein modernes Content-Management-System, also ein CMS wie WordPress oder Joomla oder Typo3, kein statisches HTML-Dokument aus den 90ern mehr ist. Aber gerade bei Auftraggebern oder in Management-Ebenen hält sich dieser Mythos vom abgeschlossenen Projekt echt hartnäckig.
Man investiert wochenlang in das Design, feiert dann den Tag der Veröffentlichung.
Man knallt die Sektkorken, denkt sich so: Fertig, Haken dran.
Genau. Und was hier faszinierend ist, ist diese Illusion, dass die Website jemals fertig ist. Weil genau in dieser Sekunde beginnt eigentlich die eigentliche Arbeit.
Hier wird es richtig interessant. Ich benutze da echt gerne mal eine Analogie. Ich vergleiche den Bau einer Website nämlich total gerne mit dem Kauf eines modernen Autos. Weil es reicht ja nicht nur, die Karosserie, also quasi das hübsche Layout, zu polieren. Unter der Haube von so einer Website arbeitet ein komplexer Bordcomputer.
Und der braucht ständige Software-Updates.
Exakt. Weil das Ganze sonst echt zu einer tickenden Haftungsbaustelle wird.
Ja. Und das ist diese psychologische Falle. Wenn du eine moderne Website live schaltest, startest du eine Maschine.
Mhm.
Diese Maschine, die verarbeitet in Millisekunden Datenbankabfragen, sie führt serverseitig PHP-Skripte aus, sie kommuniziert über Schnittstellen mit externen Servern.
Ja, zum Beispiel um Schriften oder Kartenmaterial zu laden, richtig?
Genau. Du hast da das Kernsystem, du hast ein visuelles Template und dann oft noch Dutzende kleine Plugins für irgendwelche Zusatzfunktionen.
Und jedes einzelne davon ist ein potenzielles Einfallstor.
Jedes einzelne.
Um das noch greifbarer zu machen: Das ist ja wie bei der Infrastruktur von einem riesigen Firmengebäude.
Ja, absolut.
Es reicht halt nicht, eine massive Stahltür als Haupteingang zu installieren. Also, wenn man ein super starkes Passwort für den Administrator festlegt, wenn du aber gleichzeitig durch so ein winziges, völlig veraltetes Kontaktformular-Plugin im Hintergrund das Kellerfenster sperrangelweit offen lässt.
Und weil dieses Gebäude ständig in Bewegung ist, also weil da ununterbrochen Daten hinein- und herausfließen, greift sofort der nächste kritische Aspekt.
Die rechtliche Grundlage.
Exakt. Diese technischen Prozesse passieren ja nicht im rechtsfreien Raum. Sobald da Daten übertragen werden, betreten wir juristisches Territorium.
Das ist der perfekte Übergang. Weil die Technik im Hintergrund läuft, gibt es diese Berührungspunkte mit dem Gesetz. Fangen wir doch mal beim absoluten Basiswissen an.
Oh ja, beim Impressum passieren unfassbar viele Fehler.
Total. Ich surfe täglich durchs Netz und sehe ständig unten im Futter diesen stolzen Satz: Angaben gemäß § 5 TMG, also dem Telemediengesetz.
Seit dem 14. Mai 2024 gilt in Deutschland das Digitale Dienstegesetz.
Das DDG, richtig?
Richtig. Das regelt jetzt die Anbieterkennzeichnung und es gibt automatisierte Crawler, also Bots, die das Internet gezielt nach veralteten Rechtstexten scannen.
Dann weiß der Betreiber sofort, dass die Seite rechtlich nicht mehr aktiv betreut wird.
Ganz genau. Und neben dem neuen DDG kommt bei Seiten mit redaktionellen Inhalten, also bei Blogs oder Newsbereichen, noch der Medienstaatsvertrag hinzu.
Der Paragraph 18, oder?
Ja. Da muss zwingend eine natürliche Person als Verantwortlicher genannt werden.
Okay, also ich muss an dieser Stelle wirklich mal den Advocatus Diaboli spielen.
Gerne.
Du wirst hier mit dem DDG, dem Medienstaatsvertrag und sicherlich gleich noch mit der DSGVO um dich. Also was bedeutet das alles für die Praxis? Gilt dieser enorme Aufwand wirklich auch für die winzige Homepage der örtlichen Grundschule oder so einen kleinen Kegelverein? Die machen das ja oft ehrenamtlich. Ist diese enorme rechtliche Keule da nicht völlig realitätsfern?
Also ich verstehe den Impuls total. Aber wir müssen uns ansehen, was technisch auf diesen Seiten passiert. Dem Gesetzgeber ist es nämlich völlig egal, ob du ein Konzern oder ein Kegelverein bist.
Weil die Mechanik der Datenverarbeitung dieselbe ist.
Exakt dieselbe. Nehmen wir dieses simple Kontaktformular, das du vorhin erwähnt hast.
Mhm.
Wenn ein Nutzer da seinen Namen und die E-Mail-Adresse eintippt und auf Senden klickt, dann werden personenbezogene Daten über Knotenpunkte im Internet übertragen.
Und wenn das Formular nicht verschlüsselt ist, entspricht das ja dem Versenden einer Postkarte.
Richtig. Jeder Server auf dem Weg kann das mitlesen. Und genau hier greift schon Artikel 32 der DSGVO.
Ah, der die Sicherheit der Verarbeitung vorschreibt.
Genau. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann sehen wir, Datenschutz ist einfach keine Frage der Unternehmensgröße.
Das heißt, Unwissenheit oder ein kleines Budget heben diese physikalische Realität der Datenübertragung nicht auf.
Exakt. Und es geht ja noch weiter. Wer speichert diese Daten denn eigentlich? Der Verein hat die Website ja in der Regel nicht auf einem eigenen Server im Keller liegen.
Nee, die mieten Speicherplatz bei einem Hoster.
Und damit gibt der Verein die Daten seiner Nutzer an einen Dritten weiter. Das erfordert zwingend einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung.
Nach Artikel 28 DSBVO.
Ja, solche Aussagen wie »Wir sind doch nur ein Verein«, die sind vor Gericht einfach völlig wertlos. Es geht da um den Respekt vor den Nutzerdaten.
Klar. Es braucht eine Bestandsaufnahme. Wer hat Zugriff? Wo sind die Backups? Gibt es Löschkonzepte?
Ganz genau. Das muss alles dokumentiert sein.
Gut. Das rechtliche Fundament der Struktur muss also stehen. Aber selbst wenn die Wände von diesem Haus juristisch wasserdicht sind, entscheidet am Ende ja das, was man hineinstellt, über das Risiko.
Oh ja, das Sichtbare.
Mhm. Sprechen wir über die Inhalte. Das nenne ich immer das Content-Roulette. Da warten ja auch massive Stolpersteine.
Die Veröffentlichung von Inhalten, also Texten, Fotos, Videos, das bedeutet einfach Verantwortung. Das ist vermutlich das am meisten unterschätzte Haftungsrisiko überhaupt.
Das betrifft dann besonders Fotos von Schülern, oder?
Ja, oder Mitgliederdaten bei Vereinen. Wenn da keine schriftliche Einverständniserklärung vorliegt, hast du ein massives DSGVO-Problem.
Lass mich da mal eine extrem typische Situation aus dem Alltag konstruieren.
Okay, schieß los.
Einen Beitrag, sagen wir, einen kurzen Rückblick auf ein Firmenevent. Und dann denkt man sich, da fehlt noch ein passendes Symbolbild.
Ja, und dann?
Dann öffnet man die Google-Bildersuche, tippt ein Stichwort ein, lädt mal eben schnell etwas von Google runter und packt es auf die Website. Oder um es noch moderner zu machen, man hat keine Zeit, den Text selbst zu schreiben. Man lässt ihn komplett von künstlicher Intelligenz generieren und kopiert das blind.
Wer fremde Bilder ungeprüft nutzt oder KI-Texte ohne Kontrolle übernimmt, der verwechselt Öffentlichkeitsarbeit wirklich mit Glücksspiel.
Das ist russisches Roulette mit dem Budget, oder?
Absolut. Das Bilderverklau aus der Google-Suche geschieht ja meist nicht mal aus böser Absicht. Aber die Urheberrechtsverfolgung funktioniert heute völlig automatisiert.
Wie genau läuft das ab?
Bildagenturen nutzen Software, die digitale Fingerabdrücke, sogenannte Hashes, erstellt. Und Bots durchsuchen kontinuierlich das Netz nach diesen Hashes.
Und wenn dein hochgeladenes Bild übereinstimmt, generiert das System eine automatische Abmahnung.
Genau. Das kostet schnell mal vierstellige Beträge. Das wirft eine wichtige Frage auf.
Welche?
Wer trägt eigentlich die Konsequenzen, wenn hier Fehler passieren? Gerade auch bei diesen generierten Texten.
Ja, wenn man KI nutzt, verlässt man sich auf Sprachmodelle, die Fakten halluzinieren können?
Richtig. Oder die geschütztes Material vermengen. Wer das ohne redaktionelle Prüfung online stellt, trägt die volle juristische Verantwortung für jeden Fehler.
Das bringt mich zu einer ganz logischen Schlussfolgerung. Die Konsequenzen tragen uns ja direkt zum nächsten Punkt.
Zur Wartung.
Genau.
Wenn wir ein System haben, das technisch verwundbar ist und rechtlich ständig neuen Vorgaben unterliegt, wer kümmert sich eigentlich darum, dass das System sicher bleibt?
Und hier tappen unglaublich viele in die Wartungsfalle.
Lass uns das genauer betrachten. Wir alle kennen nämlich diesen Satz: Ich kenne da einen Bekannten vom Vorstand, der macht das nebenbei.
Ja, der Expertenbekannte. Ein absoluter Klassiker.
Ich vergleiche dieses Vorgehen immer mit einem Rauchmelder, aus dem man die Batterien entfernt hat. Das ist total beruhigend, bis es dann brennt.
Bevor wir auf diesen Bekannten eingehen, müssen wir kurz die Mechanik von so einem Hackerangriff verstehen.
Mhm.
Das ist nämlich selten ein Mensch im Kapuzenpulli, der gezielt deinen Handwerksbetrieb hackt.
Sondern?
Es werden Sicherheitslücken in populären Plugins bekannt. Und sofort schreiben Kriminelle automatisierte Skripte, die Millionen von IP-Adressen scannen.
Die suchen also nur nach dieser veralteten Version.
Richtig. Und wenn der Bot fündig wird, injiziert er seinen Schadcode.
Und deshalb rät das BSI ja auch dringend zu regelmäßigen Updates von Kernsystem und Plugins.
Genau. Aber in der Realität heißt es dann, warum eine Agentur bezahlen? Der Bekannte studiert doch Informatik. Der macht das für ein Taschengeld.
Was im ersten Moment wie eine smarte Lösung klingt.
Es ist aber eine Katastrophe mit Ansage. Das Problem ist nicht mal die technische Qualifikation. Das fundamentale Problem ist die fehlende Verbindlichkeit.
Verstehe. Keine IT-Betreuung, sondern betreutes Wegsehen.
Exakt. Wenn an einem Feiertag eine Lücke bekannt wird, muss sofort gehandelt werden. Der Bekannte schreibt aber vielleicht gerade eine Klausur.
Und das System bleibt stundenlang offen?
Ja, oder tagelang. Du brauchst klare Zuständigkeiten und Reaktionszeiten. Und wer prüft eigentlich, ob die Backups funktionieren?
Ja, ein Backup, das sich nicht wiederherstellen lässt, ist komplett nutzlos. Okay, eine professionell gewartete Seite muss aber nicht nur Hacker draußen halten.
Sondern auch alle echten Nutzer hereinlassen.
Genau. Und damit sind wir bei einem Thema, das echt oft als optionale Dekoration abgetan wird. Barrierefreiheit.
Das ist ein gewaltiger Irrtum.
Ich hake da mal nach. Ist Barrierefreiheit wirklich so technisch? Geht es da nicht nur um so Vorlesefunktionen oder ein Tool, das die Schrift größer macht?
Wenn man Barrierefreiheit auf einen Knopf für größere Schrift reduziert, dann ignoriert man völlig, wie das Internet funktioniert.
Also was sind die echten Herausforderungen?
Nehmen wir blinde Menschen, die Screenreader verwenden. Diese Software liest nicht den Bildschirm vor, sondern interpretiert den Code darunter, das DOM.
Das Document Object Model.
Genau. Wenn ein Entwickler einen Button visuell wunderschön macht, im Code aber nur als Textfeld definiert, dann sieht der Screenreader diesen Button gar nicht.
Er existiert für den Nutzer also nicht.
Richtig. Er kann das Formular nicht abschicken. Es braucht semantisch sauberes HTML, Tastaturbedienbarkeit, Alternativtexte und verständliche Fehlermeldungen.
Für öffentliche Stellen gelten da ja bereits strenge Vorgaben, wie das BGG und die BITV 2.0.
Ja, wer da versagt, gleicht einem Rathaus mit dem Schild: Bitte kommen Sie persönlich vorbei.
Aber ab Juni 2025 betrifft das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das BFSG, ja auch bestimmte Online-Shops, oder?
Ja, die Zeit des Aufschiebens ist definitiv vorbei.
Okay, was passiert aber, wenn alle Stricke reißen? Wenn die Seite gehackt wird, Schadcode verteilt wird oder Daten abfließen?
Dann sind wir beim ultimativen Ernstfall. Juristisch gilt der Grundsatz: Wer betreibt, haftet zuerst.
Um sich abzusichern, braucht man also Wartungsverträge?
Zwingend. Detaillierte Verträge, die Update-Intervalle, Backup-Tests und Zuständigkeiten regeln.
Weil sonst im Schadensfall das totale Chaos droht. Ohne Vertrag zeigt der Betreiber auf die Agentur.
Die Agentur zeigt auf den Hoster.
Der Hoster auf das Plugin.
Und am Ende zahlt der Betreiber den Schaden.
Wahnsinn. Wie sieht das mit Versicherungen aus?
Dienstleister müssen versichert sein, aber auch als Betreiber hilft eine Cyberversicherung. Die ersetzt zwar kein Sicherheitskonzept, federt aber finanzielle Ansprüche ab.
Ein guter Vertrag regelt also nicht nur gutes Wetter, sondern genau diesen Sturm.
Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Okay. Wenn deine Website heute Nacht gehackt wird, weißt du genau, wen du morgen früh um 7 anrufen musst? Und bist du sicher, dass diese Person vertraglich verpflichtet ist, überhaupt ans Telefon zu gehen? Vielen Dank für Ihr Zuhören. Und denken Sie daran, KI kann Fehler machen und Dinge realistisch darstellen, die aber nicht der Wahrheit entsprechen. Dieser Podcast ist eine Produktion von der-it-blog.de.